Ja, guten Morgen zusammen. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir sieht man an, dass die Sonne scheint. Ich finde wunderbar, dass der Gerd uns mit so einem fröhlichen Intro hier begrüßt hat. Und ich bin froh und glücklich, hier zu stehen, weil ich weiß, dass Gott schon da ist und in seiner Präsenz dürfen wir jetzt zur Ruhe kommen. Ganz zu Anfang ist mir nach Danken zumute, danken, dass ihr alle hier seid, danken für die vielen Mitarbeiter, die immer wieder ermöglichen, dass wir Gottesdienst feiern können. Danke für Rolf, unseren Pastor, der die Predigt vorbereitet hat. Und einfach auch danke für diesen guten Morgen. Und ihr ahnt es schon, bei uns im Jugendkreis hieß es früher, lasst uns einen schmettern. Ich weiß gar nicht, wie das heute genannt wird, aber das Lied, was wir singen, das ahnt ihr jetzt. Ja, wie wunderbar, dass ich danken kann. Der Gottesdienst hat heute die Überschrift, das Thema der Predigt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ja so ein ausgesprochener Seufzer und ich habe mich darauf verlassen, wenn ich heute in die Gemeinde schaue, dann weiß ich ganz genau, in welchen Situationen wer wie seufzt. Ja, die Schüler, die seufzen, wenn es 33 Grad ist und der Mathelehrer nochmal nachguckt, wie viele Hausaufgaben es werden sollen, dann denken die sich, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht gibt es ja heute gar keine. Ich sehe viele Mamas, das abgeräumte Geschirr, das steht wieder auf der Spülmaschine, es ist nicht eingeräumt und auch die sagen sich, ach, die Hoffnung stirbt zuletzt eines Tages, da werden die lieben Kleinen es auch in die Spülmaschine räumen. So ist das. Ich sehe so viele Lehrer, die bringen jeden Tag neu was bei und man hat immer so ein Haselchen dabei, wo man denkt, na, die Hoffnung stirbt zuletzt. Manchmal braucht es halt ein bisschen. Ich sehe unsere vielen Mitarbeiter, auch das Technikteam immer wieder, die ja so viele Termine für uns stemmen und möglich machen. Das ist nicht nur ganz großer Dank, da ist auch oft ein ganz großes Seufzen, wenn doch wieder einer noch alles verschiebt, um es möglich zu machen und man denkt sich als Leiter, nun, die Hoffnung, sie stirbt zuletzt. Und das, was ich euch dazu sagen möchte, zu diesem, die Hoffnung stirbt zuletzt, das Wunderbare ist, dass wir diesen Gottesdienst feiern können, weil für Gott gibt es keine aussichtslose Lage. Für Gott gibt es einfach nicht, dass er nicht Hoffnung geben kann. Er ist lebendige Hoffnung und deshalb sind wir heute Morgen hier zusammen. Und Gott hat uns ein ganz sichtbares Zeichen auch gelassen in Form des Abendmahls, wo wir diese Hoffnung sehen und schmecken dürfen und feiern dürfen. Und das wollen wir heute in diesem Gottesdienst tun. Das andere, was uns immer wieder hoffen lässt, ist, dass ja, wir wirklich dank Jesu Tod und Auferstehung die Hoffnung haben, direkt mit ihm sprechen zu dürfen und immer wieder angenommen zu sein. Und das möchte ich jetzt gerne stellvertretend für uns alle tun. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht zum Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen, dass jeder Einzelne, der jetzt hier ist, wissen darf, dass er von dir unendlich geliebt ist. Du weißt, Herr, um die vielen Situationen, wo wir vielleicht auch zweifeln, keine Hoffnung haben, an unserer Arbeitsstelle oder auf der Suche nach Arbeit, in dem, wo wir gefangen sind in schwierigen Mustern in unserer Beziehung. Herr, daran, in deine Nähe zu kommen und sich doch immer wieder beschäftigen zu lassen mit so viel anderem. Herr, du kennst unsere Gedanken, unsere Wege und du allein kennst unser Herz. Wir wollen dir alles bringen und jetzt loslassen, um ganz in deine Gegenwart zu treten. Herr, wir rechnen damit, dass du uns begegnest in Liebe. Und ich danke dir, dass jeder Einzelne von uns auf dich hoffen darf und dass du der Hoffnungsträger bist für diese Welt. Amen. Zu mir nach vorne bitten darf ich jetzt den Stefan Rohlfing. Hallo Stefan. Ich habe den Stefan gebeten, er wird heute einen ganz spannenden Reisebericht geben und ich habe ihn gebeten, sich doch kurz vorzustellen am Anfang. So lange bin ich auch noch an seiner Seite, danach werde ich mich hinsetzen, um den Vortrag selbst auch zu genießen.
Genau. Ja, was soll ich sagen? Den Namen hast du schon verraten. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Claudia. Wir haben 3 Kinder, 5, 8 und 10 Jahre alt. Ich arbeite hier im Kindergottesdienst mit. In diesem Zusammenhang stehe ich auch schon mal öfter hier auf der Bühne. Ich bin auch so ein bisschen, fühle ich mich für das Haus hier verantwortlich, für technische Dinge, wenn was klemmt oder renoviert werden muss. Ja, und heute stehe ich hier, weil ich so eine gewisse Affinität mit Malessas verspüre und ja hinter ihnen stehe, weil ich sie öfters mal betreue, wenn sie hier in Heimataufenthalt sind, eine Wohnung für sie suche, ein bisschen rumorganisiere. Ja, und so kam es auch zustande, dass ich der Einladung mal gefolgt bin, die Anke mehrmals ganz beharrlich ausgesprochen hat, komm uns doch mal bitte besuchen auf die Philippinen und ja, guck dir das mal an, was du so unterstützt. Und ja, nach reiflichem Überlegen, es war nicht einfach, aber wo ein Wille, da ein Weg, habe ich das gemacht und darüber möchte ich jetzt gerne berichten.
Wir freuen uns.
Ja, wunderbar. Ja, wer sind denn überhaupt die Malessas? Familie Malessa, das ist unsere Patenfamilie, die wir als Gemeinde schon 2003 gemeinsam mit der Missionsgesellschaft OMF auf die Philippinen ausgesendet haben. Als sendende Patengemeinde haben wir ihnen zugesagt, sie im Gebet und finanziell zu unterstützen. Michael Malessa ist Lehrer an 2 theologischen Seminaren in Manila und unterrichtet biblische Sprachen und Altes Testament. Anke Malessa koordiniert missionarische Kurzzeiteinsätze, arbeitet im Vorstand der Schule für Missionarskinder und hält in Südostasien Seminare für Missionare von OMF. Ihre Kinder Heidi, Christian und Judith sind 12, 14 und 16 Jahre alt. Heidi liebt und pflegt die vielen Katzen bei Malessas. Christian ist BVB-Fan, spielt also Fußball und Schlagzeug. Ja, und Judith ist bei den Vereinten Nationen für Schüler engagiert. Sie wird im Juni, am 5. Juni schon, ihre Freunde hier in Dortmund besuchen, ganz alleine, sucht für diese Zeit noch einen Ferienjob, Wenn ihr was wisst, meldet euch. Und muss sich dabei entscheiden, was sie nach dem Schulabschluss im Sommer 2018 machen möchte. Tja, eine interessante Familie, finde ich, oder? Ich hatte mich entschieden, sie im April diesen Jahres für 10 Tage zu besuchen. Und mit den folgenden Fragen im Hinterkopf hatte ich mich auf den Weg gemacht. Was bedeutet es, Missionar zu sein? Was für ein Typ Mensch oder Christ muss man sein, um von Missionen nicht nur zu träumen, sondern sie mal wirklich zu wagen? Und was gibt man alles auf, wenn man in einem Entwicklungsland so lebt? Wie groß sind da die materiellen Entbehrungen? Und was bedeutet es für die Kinder, in einer Missionarsfamilie aufzuwachsen? Und wäre ich bereit, diese Kosten eines Missionars zu tragen? Nachdem ich Michael, Judith und Heidi am Flughafen abgeholt haben und ich mich ein wenig gestärkt habe, fragt Anke mich sofort: Hast du Lust, mich zu Francis und seiner Schwester Jennifer zu begleiten? Ich besuche sie jeden zweiten Sonntagnachmittag im Slum, um mit ihnen gemeinsam in der Bibel zu lesen. Ich bin platt, aber auch begeistert von dieser Idee und wir machen uns gleich auf den Weg in den Slum, der nur ein paar Häuserblöcke entfernt ist. Zusammen mit seiner Schwester Jennifer setzen wir uns bei Francis auf den Boden und lesen einen Abschnitt aus Markus 3. Anke stellt eher Fragen, als dass sie Antworten dabei gibt. Sie fordert die beiden heraus, Gottes Wort selber zu entdecken. Zum Schluss gibt sie Francis noch etwas Geld für seine Medikamente, denn er ist schwer herzkrank. Ja, Missionare sind also die Christen, die dafür brennen, anderen von Gott zu erzählen. Das erlebe ich nicht nur bei Anke so, sondern auch bei vielen anderen Missionaren, die sogar den Beifahrer im Bus missionieren. Und ich fand das sehr interessant. Ja, und ich? Wäre ich bereit, so offensiv missionarisch zu leben? Ich fahre mit Michael nach Intramuros, das ist die Altstadt in Manila. Wir fahren mit Tricycles, sowas, und mit Jeepneys, dem öffentlichen Nahverkehr, wenn man das denn so nennen kann. Ja, die Fahrt dauert lange im dichten Verkehr und so haben wir viel Zeit, uns über seine Arbeit am theologischen Seminar zu unterhalten. Also Michael bildet am BSOP, das ist das Seminar für angehende Pastoren, nicht nur Pastore aus, sondern auch Bibelschullehrer und Lehrer für christliche Schulen. Zusammen mit 7 anderen Seminaren bildet die AGST den Rahmen für diesen hochqualifizierten Ausbildungsweg mit abschließenden Doktor- bzw. Mastertitel. Michael ist Experte für Hebräisch und Altes Testament und ist als Fachbereichsleiter dafür zuständig, dass an allen 8 Seminaren genug Lehrer bereit sind, diesen Masterlehrgang für Bibelschullehrer mit anzubieten. Michael ist jemand, der ganz genau hinsieht, wenn es darum geht, ob Gott als Jehova oder als Jahwe bezeichnet werden soll. Tja, wozu soll das alles gut sein, diese theologische Genauigkeit? Doch dann denke ich an die vielen Sekten in diesen mit riesigen Gebäuden, die überall in Manila aus dem Boden sprießen. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn es Menschen in diesem Land gibt, die die Bibel ganz genau auslegen können. Ja, und ich? Wäre ich bereit, mit so viel Liebe zu Gottes Wort in diesem von Armut gezeichneten Land zu unterrichten? Wäre ich wirklich bereit, als jemand mit Doktortitel auf Karriere, Geld und Ansehen hier in Deutschland zu verzichten? Missionare waren für mich schon immer der Inbegriff von Bescheidenheit, Genügsamkeit und Sparsamkeit. So ein bisschen trifft das auch auf Malessas zu. Ihr Haus ist im Vergleich zu anderen Häusern alt und etwas heruntergekommen, dafür aber groß und ideal, um regelmäßig Leute auf Kurzzeiteinsätzen zu beherbergen. Ihr Auto ist auf dem Stand eines Opel, Baujahr 1980, aber robust und treu. Anke schreibt täglich bestimmt 10 bis 20 SMS auf einem überholten Retro-Handy. Es ist aber nicht unbedingt das fehlende Geld, weshalb sich Malessas keinen höheren Lebensstandard leisten. Es reicht doch und ist doch gut genug für ihre Bedürfnisse. So erklärt mir Anke ihren Standard. Doch nicht nur in materieller Hinsicht bedeutet Missionar sein Verzicht. Auch in Bezug auf unsere deutsche Sicherheit muss man bereit sein, Abstriche zu machen. Man lebt nämlich dort in bewachten Wohngebieten und muss sich dennoch mit Zäunen und Fenstergittern schützen. Man wird vor jedem Kaufhaus und sogar vor Malessas Gemeinde wie am Flughafen auf Waffen durchleuchtet. Es gibt mehrere Reisewarnungen für verschiedene Inseln der Philippinen im Zeitraum meiner Reise dorthin. Und ich höre in einem Gebetskreis, dass ein Diakon einer Gemeinde mit seinem Auto in die Schusslinie von zwei Kugeln geraten ist, die Kugeln aber zum Glück im Blech hängen blieben. Ja, das sind die Fakten. Materiell war mir bewusst, dass man als Missionar den Lebensstandard, dass der anders aussieht als bei uns. Doch beim Thema Sicherheit stöhnen wir Deutschen schon auf recht hohem Niveau. Wäre ich bereit, meine Sicherheit ganz Gott anzuvertrauen? Ja, und was bedeutet das für die Kinder, nur wegen ihrer Eltern in einem Entwicklungsland aufzuwachsen? Empfinden sie das als Mangel, als Opfer? Nichts davon kann ich bei Heidi, Christian und Judith in den 10 Tagen finden. Und dafür gibt es bei allen 3 Kindern nur einen, aber ziemlich guten Grund. Faith Academy. Das ist ihre Schule, die sie zusammen mit ca. 520 Schülern besuchen. Die meisten von ihnen sind Missionarskinder. Sie liegt auf einem schönen Hügel am Stadtrand und ist ein Stück Paradies mit amerikanischem Flair mitten in Manila. Sie trumpft mit großzügigen Grünanlagen, Fußballplätzen, einem Freibad und einem richtigen Theater auf. Etwas übertrieben? Finde ich nicht. Denn nur wegen dieser Schule liegt ihre Heimat nicht nur hier in Dortmund, sondern auch ein Stück auf diesem Hügel bei Manila. Bei Faith Academy geht man nämlich nicht nur zur Schule, sondern auch in den Sportverein, in die Theater AG, zu den Vereinten Nationen für Schüler und hat Chor- und Bandaufführungen. Die 3 Kinder sind oft bis spät nachmittags an dieser Schule und machen dann erst am Abend ihre Hausaufgaben. Judith, Christian und Heidi genießen es, in verschiedenen Kulturen ein Stück zu Hause zu sein. Ja, was bedeutet, was kostet es, Missionar zu sein? Das war so meine Frage. Und nun bin ich wieder da und muss zugeben, dass mancher Preis höher ist, als ich ihn von Deutschland aus eingeschätzt hätte. Ich weiß nicht, ob ich ein Ja zur Mission gefunden hätte, wenn Gott mich dazu berufen hätte. Aber irgendwie bin ich erleichtert. Einen viel erträglicheren Preis für Missionen zahlen zu können. Einfaches Geld, das mir bei den Preisen, die Malessas zahlen, schon etwas zu billig vorkommt. Malessas brauchen dringend finanzielle Unterstützung, da ihr monatlicher Bedarf zurzeit nur zu 64% von ihren Spendern gedeckt wird. OMF schießt weitere 28% dazu, das sind immer noch keine 100. Wenn Malessas nächstes Jahr in den Heimataufenthalt gehen, kommt dann wieder die Frage, ob OMF sie noch einmal mit so wenig Unterstützung aussenden kann. Malessas sowie ihre Gebetspartner beten dafür, dass bedeutend mehr Unterstützung hineinkommt. Ja, und wer von euch Malessas Rundbrief erhalten möchte oder weitere Informationen, Bankverbindung und so weiter, der kann sich gerne bei mir nachher melden. Da kann ich gerne weiterhelfen. Ja, und in dieser fröhlichen Hoffnung, dass Malessas die Unterstützung im Gebet und die finanzielle Hilfe erhalten, die sie nötig haben, singen wir nun das gemeinsame Lied »Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet« und sammeln die Kollekte natürlich für Malessas ein.
ist kurz und knapp. Psalm 71, Vers 5. Du bist meine Hoffnung, Herr. Dir habe ich von Jugend auf vertraut. Du bist meine Hoffnung, Herr. Dir habe ich von Jugend vertraut. Silke Hahn hat es schon zu Anfang gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das steht über diesem Gottesdienst. Ein Sprichwort, das es noch gar nicht so lange gibt, ist irgendwie im Lauf des 20. Jahrhunderts entstanden. Die Interpretationen können ja ganz unterschiedlich sein davon. Es könnte zum Beispiel meinen, egal wie schlecht die Lage ist, man bleibt bis zum Ende zuversichtlich, dass sie sich bessern wird. Es könnte aber auch heißen, die Hoffnung sollte das Letzte sein, was man aufgibt. Es könnte aber auch bedeuten, wenn die Hoffnung weg ist, dann ist alles weg, dann ist das Ende erreicht, dann geht nichts mehr. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich finde, dieses Sprichwort macht deutlich, dass Hoffnung etwas ganz Wichtiges ist für uns Menschen, für dich und für mich. Wir können ohne Hoffnung gar nicht. Wir entwerfen uns und unser Leben auf die Zukunft hin. Das Wort im hebräischen Grundtext in diesem Vers aus Psalm 71 für Hoffnung, das meint auch glückliche Aussicht, die Erwartung einer guten Zukunft. Ein paar Beispiele dafür. Ein Bauer pflanzt Kartoffeln oder sät Weizen. Warum? Weil er eine Ernte erwartet. Das ist seine Hoffnung. Du lernst an der Schule, an der Uni, weil du erwartest, dass das zu einem guten Abschluss führt. Oder du malochst, du arbeitest Tag für Tag und tröstest dich damit, dass ein schöner Urlaub kommt. Hoffnung. Oder wir sparen für ein besonderes Auto oder ein Instrument oder Schmuck oder ein technisches Gerät, was auch immer, in der Hoffnung, dass wir das dann haben. Wir hoffen, eine berufliche Herausforderung zu meistern. Wir hoffen, wir erwarten, dass wir eine Krise in der Beziehung zu unserem Partner oder mit unseren Kindern unter die Füße kriegen. Wir hoffen, dass wir wieder gesund werden. So viele Beispiele, die deutlich machen, ohne Hoffnung geht's nicht. Der österreichische Psychiater und Neurologe Viktor Emil Frankl schrieb ein im Jahr 1946 erschienenes Buch, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Und in diesem Buch schildert er seine Erfahrungen und Erlebnisse im Konzentrationslager Auschwitz während des Zweiten Weltkriegs. Viktor Frankl wurde zusammen mit anderen Gefangenen dort gedemütigt. Unter erbärmlichen Bedingungen musste er leben. Er wurde misshandelt. Und er beobachtete, wer dort die Hoffnung verlor, der starb. Er ließ sich einfach fallen bei einem Marsch durch die Kälte und erfror. Er lief in die Maschinengewehre der Aufseher und gab sein Leben auf. Und Viktor Frankl schreibt, was ihn am Leben hielt. Und zwar stellte er sich in dieser Situation im Konzentrationslager vor, wie er in einer Zukunft in einem hellen, warmen Hörsaal einen Vortrag hielt als Psychologe über die Schwierigkeiten zu überleben im Konzentrationslager. Und diese Vorstellung, dass er einmal in der Zukunft darüber referieren würde, wie es ihm dort jetzt gerade aktuell erging, das war seine Vision. Das hat ihm geholfen, nicht sich aufzugeben, weiterzugehen. Nun lebst du und ich, wir leben nicht in einem Konzentrationslager. Aber wenn wir keine Hoffnung haben, dann kriegen wir die vielen großen und kleinen Herausforderungen unseres Alltags nicht unter die Füße. Da macht das alles für uns keinen Sinn mehr. Ohne Hoffnung wirst du nichts lernen. Wirst du nichts bauen, nichts investieren. Ohne Hoffnung wirst du nicht auf andere Menschen zugehen. In einem Bild gesprochen, Die Hoffnung ist für uns wie ein Anker, den wir in die Zukunft werfen, der in der Zukunft festhängt. Ein Anker, der uns dann in den Stürmen der Gegenwart festhält und uns davor bewahrt, unterzugehen. Die spannende Frage ist jetzt aber, auf wen oder was hoffst du eigentlich? Und jetzt geht es nicht um die Hoffnung, dass morgen die Sonne scheint, sondern es geht um unsere Lebenshoffnung, um deine Lebenshoffnung. Zum Beispiel die Hoffnung, dass du einen Mann oder eine Frau findest, einen Lebenspartner. Es geht vielleicht um die Hoffnung, dass deine Partnerschaft, deine Familie stabil bleibt. Es geht vielleicht um die Hoffnung, dass du eine Arbeit findest und behältst, dass du deine Existenz sichern kannst. Es geht um die Hoffnung, dass du lange genug gesund bleibst. Es geht um die Hoffnung, dass du am Ende auf dein Leben dankbar zurückblickst und nicht sagen musst, ich hab's verbockt. Es geht um die Hoffnung, dass die großen Krisen in dieser Welt eine Lösung finden und es nicht immer schlimmer wird. Ja, wir brauchen solche Hoffnung. Die spannende Frage ist, wo machst du deinen Anker fest? Auf wen oder was setzt du deine Hoffnung? Und da geht es um Vertrauen. Vertraust du auf den Arzt, auf die Spezialisten zum Beispiel? Vertraust du deinen Freunden oder deinem Partner? Vertraust du deinem Glück oder deinem Schicksal? Auf wen setzt du deine Hoffnung? Wem vertraust du? Das ist eine wichtige Frage. Hoffnung kann sich erfüllen oder sie kann sich auch als trügerisch erweisen. Stellt euch einen Anker vor und der ist geworfen in Treibsand. Der gibt keinen Halt. Und jetzt möchte ich uns noch mal den Bibelvers vorlesen, den Predigttext. Du bist meine Hoffnung, Herr. Dir habe ich von Jugend auf vertraut. Hier sagt ein Mensch, der alt geworden ist, angesichts der Probleme seines Alters, ich habe Gott vertraut, ich vertraue Gott. Schon von meiner Jugend an. Und das ist die Grundlage meiner Hoffnung. Gott ist die Grundlage meiner Hoffnung. Und über diese Option möchte ich jetzt gerne mit euch nachdenken. Und es ist auch so wie Hoffnung zum Wesen von uns Menschen gehört, so gehört das, ich setze mein Vertrauen, meine Hoffnung auf Gott zum Wesen des Glaubens. Das ist wie ein Zwillingspaar, Hoffnung und Glauben. Im Griechischen ist das sogar ein und dasselbe Wort. Glauben und Hoffnung, pisteuo. Also, Glauben meint, in den Herausforderungen meines Lebens setze ich mein Vertrauen zuerst und zuletzt auf Gott. Und darüber möchte ich jetzt mit uns ein Stück nachdenken. Meine Hoffnung auf Gott setzen, das hat etwas mit Wagnis zu tun, mit Wagen. Solch eine Hoffnung auf Gott zu setzen, solch ein Vertrauen auf Gott ist ein Risiko. Glaube ist ein Risiko, weil du nicht weißt, was am Ende dabei rauskommt. Du hast Gott nicht in deiner Hand. Du kannst Gott nicht manipulieren und du weißt nicht, ob Gott wirklich der Garant deiner Hoffnung ist. Macht es Sinn, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen? Der Mann, der Mensch, der diesen Psalm verfasst hat, hatte gute Gründe gehabt, dafür sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und das wird deutlich darin, wie er Gott anredet. Das heißt hier, du bist meine Hoffnung, Herr. Dir habe ich von Jugend vertraut. Wer die Luther-Übersetzung kennt, da steht zweimal Herr. Einmal Herr groß geschrieben und einmal Herr klein. Das sind zwei Titel für Gott, zwei Anreden für Gott, die in diesem Text stehen. Einmal ist es der hebräische Titel für Gott, Yahweh. Das ist, wenn man das übersetzt, Gott ist der, der ist. Also Gott ist der, der gegenwärtig ist. Gott ist da, der nicht abwesend ist, irgendwo weit weg und überlässt uns und seine Schöpfung ihrem Schicksal. Dessen ist sich dieser Mensch, der den Psalm geschrieben hat, sehr sicher. Und er sagt, ich setze meine Hoffnung auf den Gott, der da ist, der gegenwärtig ist, der nicht weit weg ist und sich um nichts kümmert. Und der andere Titel, das ist, ist das hebräische Wort Adonai, das heißt mein Herr. Und das meint, Gott hat die Welt, in der ich lebe, und er hat deine und meine Zukunft in seiner Hand. Er kümmert sich. Da schwingt das mit, was man an anderen Stellen im Alten Testament liest. Gott, der Herr, ist mir zugewandt. Erinnern wir uns an den Segen, den man in jedem Gottesdienst hört. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr sieht dich gnädig an. Gott schaut dich an. Er ist dir zugewandt. Und er ist für dich. Der Herr ist mein Hirte. Auch das schwingt damit. Und der Herr, mein Herr, ist zuverlässig und treu. Und Gott, der Herr, mein Herr, ist barmherzig. Gute Gründe für denjenigen, der diesen Psalm geschrieben hat, Gott zu vertrauen, seine Hoffnung auf Gott zu setzen. Dass Gott auch heute genauso vertrauenswürdig für dich und mich ist, das hat er uns durch Jesus gezeigt. Gott, der Allmächtige, der diese Welt geschaffen hat, der in kosmischen Dimensionen denkt und lebt, er liebt dich und mich so sehr, dass er zu uns kleinen Menschen kommt. Und er hat damit eine Absicht. Er rettet uns, so heißt es. Und worum geht es da? Er erlöst uns, so beten wir das im Vaterunser immer wieder, von dem Bösen. In dieser Welt läuft so viel schief. Und die Wurzeln dafür liegen in uns, in dir und in mir. Das Böse hat seine Wurzeln nicht in irgendwelchen ungerechten Menschen, Diktatoren vielleicht, oder in ungerechten Verhältnissen, sondern das Böse hat seine Wurzel, das ist die biblische Aussage, in uns, in unserem Herzen. Und in Jesus kommt Gott auf die Erde, er ist bei uns, er leidet an uns und mit uns. Er stirbt unschuldig am Kreuz für deine und meine Habgier, Rücksichtslosigkeit, Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit und alles mehr. Und so überwindet Jesus das Böse. Und am Kreuz sehen wir, die Liebe siegt, ist stärker. Und so finden wir Frieden mit Gott. Und wo ist das besser ausgerückt als in diesem Satz aus Johannes 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt, und da kannst du deinen Namen einsetzen, hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und nun werden alle, die sich auf Jesus verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sagt also, schau Jesus an und dann siehst du mich. Und wenn du Jesus anschaust, dann weißt du, so sagt dir Gott, dass du mir vertrauen kannst. Und wenn du weißt, dass du Gott vertrauen kannst, dann kommst du zu Gott und dann bleibst du bei ihm und dann lebst du in einem Bund mit ihm. Das ist wie bei einem Menschen. Wenn du einem Arbeitgeber vertraust, dann kündigst du nicht die Stelle einfach, sondern dann bleibst du da und arbeitest weiter und sagst, das ist eine gute Stelle, die ich hier gefunden habe. Und wenn du einen Menschen gefunden hast, dem du vertraust für dein ganzes Leben, dann sagst du, ich will mein Leben mit dir verbringen, bis dass der Tod uns scheidet. Und wenn du gute Freunde gefunden hast, dann haust du auch nicht in den Sack und sagst, ihr könnt mich mal alle, ich bin lieber alleine für mich. Dann bleibst du bei deinen Freunden. Und selbst wenn die Entfernung groß ist, dann schreibt ihr euch und dann besucht ihr euch. Und so ist das mit Gott. Wenn wir Gott vertrauen, dann suchen wir ihn, bleiben ihn, dann leben wir in einem Bund mit ihm. Gott hat durch Jesus einen Bund mit zwischen uns und ihm geschlossen. Und darum wird es auch gleich in dem Abendmahl gehen, was wir miteinander feiern. Und lass mich noch sagen, wenn du dann so mit Gott verbunden lebst, dann ist dein Glaube keine Kopfübung, kein Abnicken von religiösen Aussagen, dann ist unser Glaube und dann ist dein und mein Glaube nicht eingeschränkt auf schöne Gottesdienste und inspirierende Hauskreise. Das ist ja gut, wenn wir das haben, aber dann setzt du deine Hoffnung auf Gott, wenn es um deine Sehnsucht geht. Deine Sehnsucht zum Beispiel nach erfüllter Sexualität. Deine Sehnsucht, wenn es um die berufliche Zukunft geht. Deine Sehnsucht danach, dass du dich verändern kannst, dass du nicht immer so bleibst, wie du bist. Dann setzt du deine Hoffnung auf Gott, wenn es um deine Gesundheit geht, wenn es um Sicherheit und Probleme im Alter geht. Und dann nimmst du dir diese Dinge nicht einfach, dann kümmerst du dich nicht einfach darum, sondern dann bist du im Gespräch mit Gott und lässt sie dir von ihm zeigen und schenken, das, was gut ist. Wisst ihr, meine Erfahrung war, der Punkt, wo ich anfing zu glauben, wirklich anfing zu glauben, das war, als ich damals meine größte Sehnsucht, die ich hatte, und das war, dass ich musikalische Kreativität in meinem Leben entfalten konnte, als ich diese Sehnsucht mit Gott verbinden konnte und ich wusste, dass das bei Gott am besten aufgehoben ist. Da konnte ich glauben. Und ich weiß das noch, das war so ein innerer Kampf für mich. Ich wollte Musik studieren und ich spürte aber, vielleicht etwas, was Gott nicht so will und ist das, kann ich das und kann ich das nicht und so weiter. Und in dem Moment, wo ich wusste, nur mit Gott wird auch dieser Bereich meines Lebens erfüllt sein und gelingen. In dem Moment konnte ich Gott mein Herz öffnen und ihm vertrauen. Und ich sage es auch mal umgekehrt. Der Punkt, wo mein Glaube in den Hintergrund tritt und an Leuchtkraft verliert, das ist da, wo ich zuerst auf mich und andere Menschen verschaue. Wo ich denke, ja, ich muss das in den Griff kriegen. Ich muss mich optimieren, meine Methoden optimieren, noch effektiver bestimmte Dinge bearbeiten. Ich muss mich kümmern um andere Leute, muss noch mehr Gespräche führen, damit es irgendwie läuft und die Dinge harmonisch sind. Und Gott ist nicht mehr in meinem Horizont, vielleicht so am Ende ganz weit, ja, aber ich muss es machen. Ich sorge mich und ich kriege die Dinge auf die Reihe. Und dann mache ich meinen Anker nicht mehr bei Gott fest. Und damit bin ich bei dem letzten Gedanken, Freiheit finden. Wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, unseren Anker bei Gott festmachen, ist das eine unglaubliche Freiheit. Und das wird deutlich, wenn ich jetzt nochmal über die Alternativen nachdenke. Eine Alternative ist, du setzt dein Vertrauen auf dich selbst. Und ich sage dir, das ist stressig. Ohne Ende. Sorgen ohne Ende. Eine Riesenlast auf deinen Schultern. Du musst mehr arbeiten, mehr Erfolg haben. Du musst deinen Lebensstil ändern. Wenn du krank bist, dann musst du 50 Diäten machen und ganz genau bestimmte Dinge beachten. Und wenn du das alles nicht tust, dann ist es schlecht. Ich meine, ich sage nichts dagegen, dass es gut ist, gesund zu leben. Aber wenn wir unsere Hoffnung darauf setzen, da ist die Last zu groß. Die andere Möglichkeit ist, wir setzen unser Vertrauen auf andere und das überfordert andere. Klassisches Beispiel, die Partnerschaft. Wenn ich von meiner Partnerin, von meiner Frau erwarte, dass sie mich glücklich macht, das wird schwierig. Ich verspreche dir, dein Partner wird dich auf Dauer nicht glücklich machen. Und wenn du das erwartest, dann kommst du an den Punkt, wo du dich fragst, ja, brauche ich dann vielleicht einen anderen Partner? Aber es ist nicht so. Es ist Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen und der uns glücklich machen kann. Wir feiern in diesem Jahr das Reformationsjubiläum und Martin Luther hat zu diesem Thema etwas extrem Wichtiges gesagt, das er mit einem lateinischen Begriff, dem Extranos, auf den Punkt gebracht hat. Und das heißt außerhalb von mir. Und ich möchte uns dazu ein Zitat von Martin Luther lesen. Martin Luther hat gesagt, dies ist also der Grund, warum unsere Theologie voller Gewissheit ist. Sie reißt uns von uns selbst los und stellt uns außerhalb von uns, extranos, sodass wir uns nicht auf unsere Kräfte, unser Gewissen, unsere Wahrnehmung, unseren Charakter, uns unsere Werke, sondern auf das verlassen, was außerhalb von uns ist. Das heißt, auf die Verheißung und die Wahrheit Gottes, die nicht trügen können. Nochmal das Bild vom Anker. Der feste Grund, auf dem wir unsere Hoffnung verankern können, muss außerhalb von uns liegen. Und das meine ich persönlich außerhalb von dir, aber auch außerhalb von uns Menschen, von der Menschheit. Und Martin Luther hat durch dieses Extranos nicht nur Gewissheit im Blick auf die Frage der Rechtfertigung gewonnen, sondern auch im Blick auf Glaubenszweifel. Ein ganz spannender Punkt. Luther hat gesagt, wenn wir allzu ängstlich besorgt sind, ja nicht zu sündigen, dann werden wir übermannt. Wenn wir zu sehr darauf bedacht sind, jede Sünde und jeden Fehler zu vermeiden, geraten wir dabei in die Gefahr, durch diese Selbstbeobachtung wieder zurückzufallen und den Blick auf Christus zu verlieren. Und dann stellen wir uns wieder unter das Gesetz. Unsere Hoffnung macht sich deswegen nicht in der Heiligung fest. Darin, dass es sichtbare Veränderungen des Glaubens in deinem und meinem Leben gibt. Das ist wichtig. Aber daran macht sich nicht unsere Hoffnung fest. Der Blick von uns weg auf Christus zu lenken, diesen Extranos, das ist der Weg in die Freiheit des Glaubens. Da fallen die Lasten ab. Und das ist das Ziel aller Seelsorge auch. Luther hat einmal davon gesprochen, dass wir in uns selbst gefangen sind, verkrümmt sind. Und deswegen müssen wir von uns wegblicken auf Jesus. Und manchmal kann so eine Verkrümmung in uns selbst auch im Glauben geschehen. Und da fragen wir uns, was muss ich noch anders machen im Glauben, damit ich Freude erlebe, damit Jesus mir nahe ist? Und die Antwort ist immer, nichts. Du musst auf Jesus sehen. Willst du dich auf diesen Jesus einlassen? Auf seinen Bund mit dir, mit uns? Dann fallen die Lasten ab. Diese Lasten, die du trägst vielleicht, weil du dir Sorgen machst, weil du denkst, du musst die Zukunft sicherstellen. Wenn du dich auf den Bund mit Jesus einlässt, dann hast du eine Hoffnung, die dir niemand nehmen kann. Und das ist Freiheit. Und das wollen wir jetzt im Abendmahl tun, dass wir uns auf diesen Bund mit Jesus einlassen. In den Einsetzungen des Abendmahls heißt es, ist das nicht der Bund, der besteht in dem Becher, in dem Blut, das Christus für uns vergossen hat. Dieses Abendmahl, was wir jetzt feiern, ist ein Hoffnungsmahl. Und wenn du das Brot nimmst und aus dem Becher trinkst, dann weißt du, ich bin verbunden mit Jesus. Ich gehöre zu ihm. Er ist mein Herr. Und in ihm habe ich meinen Anker festgemacht, der mich festhält in den Stürmen im Hier und Heute. Ich habe eine ewige Perspektive, die mir niemand klauen kann. Amen.
Thank you.
Das Abendmahl ist wieder vorbereitet an 4 Tischen. Und ich lade gleich dazu ein, dass wir an diese Tische kommen und dann das Abendmahl miteinander feiern, von dem Brot essen und aus den Kelchen und dem großen Kelch trinken. Und doch ist wichtig zu wissen, dass das nichts ist, was wir Menschen allein zubereitet haben. Es ist Jesus selbst, der uns zum Abendmahl einlädt, der dich einlädt. Und der sagt, komm, komm zu mir und setz dein Vertrauen auf mich, deine Lebenshoffnung auf mich. Ich habe mein Leben für dich gegeben und darum vertraue jetzt du mir dein Leben an. Und wenn wir uns darauf einlassen, wenn du dich darauf einlassen willst, dann bist du herzlich eingeladen zum Abendmahl. Wenn du dir da unsicher bist, ob das dein Weg ist, dann lade ich dich ein, dass du dieses Abendmahl einfach so für dich daran teilnimmst, dass du auf deinem Platz bleibst und auf Jesus in Gedanken schaust. Und wenn du dich auf diesen Bund mit Jesus einlässt, dann wirst du etwas von dieser atemberaubenden Freiheit und Weite erleben, die allein Jesus schenkt. Ich lese uns die Einsetzungsworte vor aus dem 1. Korintherbrief. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von dem einen Brot. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns das Abendmahl gegeben hast. Jesus, danke für das Geheimnis, dass wir im Abendmahl dir begegnen. Danke, dass wir es erleben, dass wir mit dir verbunden sind. Und danke, dass wir es auch erleben, dass wir miteinander verbunden sind und durch dich eins sind. Jesus, danke, dass du uns im Abendmahl neu zusprichst, dass du uns unsere Schuld vergibst, weil du dein Leben für uns gegeben hast und am Kreuz gestorben bist. Danke dafür. Amen. Ich bitte jetzt die Helfer, die das Abendmahl austeilen, zu den Tischen und dann kommt bitte nach vorne zu den 4 Stationen, an denen wir das Abendmahl austeilen. Und ich erinnere nochmal daran, der Kelch, der große Kelch geht im Kreis herum. Wer einen Einzelkelch nehmen möchte, nimmt zuerst den großen Kelch mit einem Zuspruch vom Nachbarn und gibt ihn auch mit einem Wort an den Nachbarn bitte weiter und anschließend dann den kleinen Kelch nehmen. So ist jeder eingebunden in diese Kette von einem Zuspruch bekommen und auch einen Zuspruch weitergeben. Kommt, alles ist bereitet, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.
Thank you. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und die vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die für den Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Wir versöhnen selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergeben für die Schlimmsten.
Ja, unser Gottesdienst hat einen, finde ich, weiten Bogen gespannt. Ganz am Anfang hat der Stefan Rolfing von weit, weit weg auf den Philippinen berichtet, wie Malessas dort die Hoffnung an Menschen weitergeben. Wir haben die Hoffnung lebendig aufnehmen dürfen im Abendmahl und auch unsere Ankündigungen spannen diesen Bogen. Als erstes möchte ich euch hinweisen auf die Veranstaltung von Open Doors. Wir haben dazu... Die sind in der Westfalenhalle. Ihr könnt alle lesen und besonders hinweisen möchte ich euch noch auf den Jugendtag, den die auch ausrichten. Die Karin Haddad steht vorne bei mir, weil sie etwas ankündigen möchte, wo auch Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung nötig ist.
Ganz genau. Ich möchte gerne einladen für eine besondere Aktion, die es seit 20 Jahren jedes Jahr gibt und zu der wir Christen eingeladen sind. Letztes Jahr gab es 1 Million Christen, die weltweit gebetet haben. Und das ist das Gebet für die islamische Welt. Übrigens, Open Doors macht auch eine Veranstaltung am Freitag, also einen Tag davor, abends, wozu Gebet für Nordkorea und die islamische Welt eingeladen wird. Nur noch mal zur Ergänzung. Genau. Wenn du vielleicht die Hefte mal. Ja, was kann uns denn überhaupt bewegen, da mitzumachen, 30 Tage lang jeden Tag für Moslems zu beten, für die islamische Welt? Erstens, vielleicht kennen wir Muslime. Wir haben sehr viele bekommen, Flüchtlinge. Vor 2 Jahren war es besonders, war so ein Peak. Und vielleicht kennen wir jemanden ganz persönlich, eine Familie. Oder wir sehen immer wieder dieselben Flüchtlinge, wie sie zur Rewe gehen oder wie sie aus dem Bus aussteigen, auf unseren Wegen. Vielleicht bewegt uns, was durch Muslime und in der islamischen Welt passiert. Vielleicht sind wir einfach nur motiviert von der Liebe Gottes, die er uns gegeben hat und die uns treibt, sie weiterzugehen. Es gibt dieses Jahr einen besonderen Fokus dieser Aktion, und zwar auf Familien. Deshalb gibt es auch zwei Hefte dieses Jahr. Eins für Erwachsene, das ist das hier, und eins extra für Familien, wo Eltern mit ihren Kindern auch beten können. Deshalb werden dieses Jahr besonders Informationen gegeben und Fokus drauf gelegt über Familien in der islamischen Welt, persönliche Schicksale, Familienstrukturen, Familienwerte, wie deren Leben so ist. Meiner Meinung nach gibt es zwei besonders gute Gründe, mitzumachen bei dieser Aktion. Der erste ist natürlich, dass Moslems zum Glauben kommen an Jesus, den lebendigen Gott, der unser Leben total umkrempelt und uns das wahre Leben gibt. Zweitens, diese Aktion als Familie mitzumachen, hat eine besondere Chance, meiner Meinung nach. Sie gibt uns großen Segen, denn wir erleben als Familie auch an dieser Stelle, bestimmt auch an anderen, aber eben auch an dieser Stelle, wie wir gemeinsam Eltern und Kinder eintreten können für eine Sache in Gottes Reich. Und die Kinder erleben dann ganz praktisch, dass sie nicht nur sonntags irgendwas in der Gemeinde hören und vielleicht reden, wir Erwachsenen besonders, sondern dass wir das auch tatsächlich tun, gemeinsam, mit vereinter Kraft zu Hause. Und ich glaube, Gott wird das ganz besonders segnen. Und das ist eine Erfahrung, die es sehr, sehr wert macht, als Familie durchzuerleben und diese 30 Tage treu wirklich jeden Tag auf die Knie zu gehen. Ja, außerdem möchte ich noch sagen, das ist überhaupt nicht langweilig, 30 Mal Tag für Tag für dieselbe Geschichte zu beten. Diese Hefte sind sehr interessant gestaltet. Es gibt jeden Tag irgendwie Informationen, Fotos, Bibelstelle oder irgendwelche Inputs, die unseren Fokus darauf legen und uns bereit machen, mit unserem Herzen dafür zu beten. Ich habe ein paar Hefte für Erwachsene am Infostand, die für Kinder und also für Familien waren vergriffen in Dortmund. Ich habe aber welche bestellt und nächsten Sonntag werden die hier liegen. Der Ramadan, während dieser Zeit wir ja beten, beginnt erst Ende der Woche. Von daher verliert ihr nicht so viel. Wer möchte, kann auch im Internet das runterladen. Und ja, ich möchte euch einfach ganz herzlich einladen, an dieser Aktion teilzunehmen. Gott segne euch.
Danke. Ich möchte noch einladen zum Lighthouse-Gottesdienst heute Nachmittag. Thema ist Blut ist dicker als Wasser. Die Predigt wird Judith Petersmann halten. Seid herzlich eingeladen. Wir haben vorhin gesungen. Ladet gerne Gäste ein. Auch diese Aufforderung gilt euch. Wenn ihr Leute mitbringen möchtet, das ist ein Ort, wo sie sehr willkommen sind. Dann darf ich euch noch einladen zu dem reichlichen Gebrauch der Gemeindeleitungswahlunterlagen. Die Box, die blaue Box, hält der Rolf mal eben nach oben. Ich wusste nicht, wie sie die ganze Zeit halten. Dort rein gehören bitte diesen und auch nächsten Sonntag eure Wahlunterlagen. Da es ein langes Wochenende ist, nächsten Sonntag nochmal heute die ganz besondere Erinnerung dafür. Für jeden Einzelnen von euch gibt es gleich die Gelegenheit zum Gebet, zum Gespräch. Bei den Menschen, die hier auf der Bank Platz nehmen, sind Leute, die zuhören und die das, was sie hören, für sich behalten und mit dir gemeinsam vor Gott bringen. Hast du etwas, was dich angerührt hat? Weißt du um etwas, was dich erwartet, wo du noch nicht genau Position zu hast? Dann mache ich dir ganz, ganz viel Mut, dich dorthin zu setzen und für dich beten zu lassen, Menschen dir an die Seite zu holen, die dich stärken und die mit dir für deine Anliegen bei Gott eintreten. Es tut so gut. Eingeladen bist du auch zu einer Tasse Kaffee, zum Verweilen, zum Genießen von Gemeinschaft. Und jetzt noch einmal zum Singen. Du meine Seele singe. Danach erteilt der Rolf uns den Segen und ich wünsche euch jetzt schon einen besonders schönen Sonntag.
Zum Segen stellen wir uns bitte hin. Der Herr Jesus Christus segne dich mit dem Vertrauen, dass deine Zukunft in seiner Hand gut aufgehoben ist. Der Herr Jesus Christus segne dich mit einem Blick auf ihn, auch in schwierigen Zeiten. Und er segne dich mit dem Vertrauen, dass er für dich ist und nichts dich seiner Hand entreißen kann. Und so sei der Friede Gottes, der höher ist als alle Sorgen und Ängste, um dich und in dir. Durch Jesus Christus. Amen.